Herzlich willkommen zum Podcast Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich bin Adrian Plitzko, im Studio ist auch Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Hallo Leo.
Hallo Adrian.
Das letzte Mal hatten wir aufgehört mit der Frage oder mit dem Statement, dass es auch Fach- und Sondersprachen gibt, also dass ein Anwalt vor Gericht besser ein gutes Deutsch, ein komplexes Deutsch spricht, als nur SMS-Deutsch, weil er sonst seinen Fall sicher nicht verteidigen kann oder gewinnen wird. Also heute Thema Fach- und Sondersprachen. Fachsprachen verstehe ich, das sind ganz gewisse Sprachen in gewissen Menschengruppen. Sondersprache im Deutschen, da möchte ich gerne etwas näher wissen. Aber gehen wir doch zuerst zu den Fachsprachen. Was sind die Merkmale einer Fachsprache? Was ist das überhaupt?
Eine Fachsprache ist eben eine Sprache, die in bestimmten fachlichen Zusammenhängen gesprochen wird. Also vor allem sind das Berufssprachen. Das geht von relativ einfachen Berufssprachen wie eben Sprache der Mechaniker, die bestimmte Termini hat, Fachausdrücke hat, weil es schlicht und einfach zu zeitaufwendig wäre, wenn der Meister dem Lehrling, oder heute heißt das ja Azubi, dem Azubi sagt, du reich mir mal diesen einen Schlüssel, der ungefähr so groß ist mit fünf Ecken und so. Also statt eines Fachausdrucks, man weiß genau, welchen Schraubenschlüssel er braucht und der kriegt den dann innerhalb einer halben Sekunde. Und das ist, wie Fachsprachen entstehen. Viel komplexere Ausdrücke sind natürlich Fachsprachen, die akademische Fachsprachen sind. Das Lernen jedes Berufs ist zu einem kleinen Teil jedenfalls das Lernen der Terminologie, das Lernen der Sprache. Wie spricht man im Beruf, wie spricht man arbeitsbegleitend? Und bei solchen in solchen Fällen, wo Laien und Fachleute zusammenarbeiten müssen, für die meisten von uns Laien ist das zum Beispiel im medizinischen Bereich oder im juristischen Bereich der Fall. In diesen Bereichen ist es sehr, sehr wichtig für die Fachperson, für den Fachmann, die Fachfrau, zu versuchen, das, was der Klient, der Patient vorträgt, zu übersetzen in fachliche Kategorien, um dann darüber sprechen zu können und um dann versuchen zu können, etwas zu heilen. Also in der Medizin ist der erste Teil des Gesprächs mit dem Patienten die Anamnese. Man versucht herauszukriegen, was fehlt Ihnen denn? Was ist denn los? Und der Patient, die Patientin sagt halt, naja, es tut mir hier weh, wenn ich den Arm hebe, oder es tut mir weh, wenn ich am Abend ins Bett gehe, dann tut mir mein linker Fuß weh. Und das ist natürlich etwas, was in den medizinischen Kategorien erstmal nichts bedeutet. Und dann muss man erst herauskriegen, was für ein Symptom könnte das sein? Und wenn man die Symptome so beschreibt, wie sie im medizinischen Textbuch stehen, dann kann man versuchen herauszubekommen, wofür, für welche Krankheit, für welche unterliegende Krankheit ist das ein Symptom. Und genauso ist es bei einer juristischen Auseinandersetzung eben, wenn jemand kommt und sagt, mir ist Unrecht getan worden, ich hab ein Riesenproblem, mein Nachbar ist gemein, ich weiß nicht, der wirft immer Äpfel über den Zaun, keine Ahnung, ob das gegen ein Gesetz verstößt, ich bin kein Jurist, aber für einen Juristen ist es zuerst mal, eine Juristin erstmal die Frage, wie funktioniert das innerhalb eines gesetzlichen Systems? Ist das eine Straftat oder ist das etwas, was mit dem bürgerlichen Gesetzbuch, anders als nicht mit dem Strafgesetzbuch zu tun hat? Wo könnte mein Klient tatsächlich ein Problem haben oder hat er überhaupt kein Problem, das juristisch lösbar ist? Das ist die erste Frage. Also wie gesagt, Fachsprachen versuchen Phänomene, die relevant für das eigene Fach sind, möglichst effizient darzustellen, sodass sie in das Konzept des eigenen Faches passen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Aber das sind meines Erachtens sind das dann nur Begriffe, Fachbegriffe. Aber die Sprache an und für sich ist immer noch die gleiche. Also wenn der Mechaniker sagt zum Azubi, reich mir den Fünfkantschlüssel, kann ich das ja auch sagen als Metzger, zu meinem Azubi, reich mir den Schinken oder weiß ich was. Das sind also nur Begriffe, aber Satzstellungen oder überhaupt Grammatik, das ändert.
Doch. Also die Terminologie ist das, was für die Laien am ersten am bemerkenswertesten ist, weil sie sich halt nicht verstehen und weil sie merken, ich gehöre nicht zu der Sprachgemeinschaft der Leute, die diese Terminologie verwenden. Aber es gibt tatsächlich auch syntaktische Phänomene der Fachsprache. Also es ist zum Beispiel sehr, sehr typisch für die bürokratische Fachsprache, dass die Bedeutung des Textes vor allem in den Nomina ist, in den Hauptwörtern, dass die Verben semantisch eigentlich eher leer sind. Ja, das sind dann statt vorführen zur Vorführung kommen, ja, oder statt etwas beenden zum Ende gelangen und so weiter. Das heißt, die Information ist im Wesentlichen, und das ist sehr typisch für bürokratische Sprachen, aber auch häufig für Wissenschaftssprachen, in den Nomina, nicht in den Verben. Und die Nomina werden dann halt auch häufig, die Sätze werden häufig im Passiv formuliert, statt ich habe das Wasser in den Becher gegossen, das Wasser wurde in den Becher gegossen. Das ist etwas, was sehr typisch ist, zum Beispiel für Experimentbeschreibungen, wissenschaftliche Experimentbeschreibungen, weil die Person, die eine Handlung ausführt, irrelevant ist für die Darstellung der Handlung. Also wird die Handlung im Passiv zum Beispiel dargestellt. Das ist sehr typisch für wissenschaftliche Fachsprachen.
Und warum wird da mehr Wert auf Nomina gelegt als auf Verb?
Das hängt einfach damit zusammen, dass Nomina einfacher zu transportieren sind, einfacher abzukürzen sind. Wenn Sie eine Mitschrift machen von einer Vorlesung, dann werden Sie feststellen, dass Sie vor allem Nomina aufschreiben und eben nicht ganze Sätze. Also wenn Sie ganz, Sie schreiben Nomina Adjektive auf und dann haben Sie das Gerüst der Vorlesung viel besser, als wenn Sie ganze Sätze schreiben oder eben Verben aufschreiben.
Aber da kommt dann wieder die Macht des Wortes zur Geltung. Also wenn ich in Nomina spreche, dann klingt das sehr langweilig, sehr unengagiert, wenn es dieses Wort gibt im Deutschen. Aber wenn ich in Verben spreche, ist es viel mitreißender.
Da hast du absolut recht, das ist so. Die Frage ist, ist Mitreißen ein Effekt der meiner sprachlichen Handlung, der erwünscht ist? Ja, also wenn ich einen bürokratischen Text habe, wenn ich als, ich weiß nicht, vom Finanzamt einem Steuerzahler mitteilen will, dass die Lohnsteuer am nächsten ersten fällig ist, wie dramatisch soll das denn sein? Mhm. Also das heißt, ist Dramatik oder mitreißende Agitation, ist das etwas, was erwünscht ist? Also in der Wissenschaftssprache zum Beispiel gilt das eher als Tabu. Wenn ich einen wissenschaftlichen Text schreibe, versuche ich möglichst unengagiert zu sein und versuche ich also möglichst distanziert zu sein von dem Text und von dem, was erzählt wird in dem Text. Wenn ich ein Sachbuch schreibe für Laienpublikum, dann kann ich natürlich sensationell erzählen. Also eines der besten Beispiele für den sehr, sehr unterkühlten wissenschaftlichen Stil ist der berühmte Aufsatz von Watson und Crick, der die DNA beschrieben hat zum ersten Mal in den 60er Jahren. Und das war, also jedem war vollkommen klar, dass das eine absolute Sensation ist, diese Entdeckung. Und in dem Text steht dann irgendwie, it did not escape unnoticed that this implies a possible mechanism for the reconstruction of I don't know what. Und was damit gemeint war, ist, hiermit melden wir uns für den Nobelpreis an. Aha. Aber es ist eben so unterkühlt geschrieben worden, dass es tatsächlich in die Wissenschaftssprache kommt. Aber sowohl Watson als auch Crick haben dann später die Entdeckung selber beschrieben in Sachbüchern, die aber nicht wissenschaftliche Bücher waren. Und die sind natürlich viel lebendiger geschrieben, weil sie sich an ein anderes Publikum gewandt haben.
Also eine wissenschaftliche Sprache, Fachsprache, nicht geeignet zum Beispiel für einen Politiker?
Nein.
Haben die ihre eigene Fachsprache, die Politiker?
Selbstverständlich. Selbstverständlich haben Politiker eine eigene Fachsprache. Sie merken das, wenn sie parlamentarische Dokumente lesen, Dokumente eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Gesetzesentwürfe. Das sind Sprachen, die sowohl von der bürokratischen Sprache, also der Verwaltungssprache, sehr stark beeinflusst sind, als auch von der juristischen Sprache natürlich. Im Parlament werden Gesetze gemacht und diese Gesetze müssen so formuliert werden, dass sie tatsächlich juristisch durchsetzbar sind und dass die Exekutive, sowohl die Polizei als auch Rechtsanwälte und Richter wissen, wann ein Gesetz gebrochen wird. Ja? Auf der anderen Seite ist natürlich die parlamentarische Sprache in einer Demokratie auch eine Sprache der Auseinandersetzung, der politischen Auseinandersetzung. Das soll ja auch so sein. Und das merkt man eben dann bei parlamentarischen Diskussionen, wo es oft relativ hart zur Sache geht, aber wo, anders als bei Wirtshausdiskussionen, bestimmte Dinge tabuisiert werden. Also man darf nicht, es gilt als unparlamentarisch, zum Beispiel eine Kollegin als Lügner zu bezeichnen. Ja, man muss das irgendwie umschreiben. Oder anders als im deutschsprachigen Parlamenten ist es ja in englischsprachigen Parlamenten so, dass man den politischen Gegner nie direkt ansprechen darf, sondern immer nur Mr. Speaker ansprechen darf. Also man spricht dann immer nur übers Eck sozusagen. Das sind dann fachsprachliche Besonderheiten, die bestimmte parlamentarische Traditionen widerspiegeln, aber gleichzeitig ist die Diskussion bei Parliamentary Question Time oder bei Parlamentsdiskussionen immer auch eine Diskussion, die nach draußen an die Wählerschaft geht. Das heißt, man möchte auch immer seinen Wählern und Wählerinnen zeigen, ich kämpfe für euch, ich bin engagiert. Das heißt, da geht es dann auch zur Sache, und das ist etwas, was viel lebendiger ist als in Gremiensitzungen, wo es dann tatsächlich nur um fachliche Dinge geht und wo es viel, viel ziviler zugeht oft.
Also sind es zwei Kategorien. Wie gesagt, im Gremium sitzen, da kann man hochgestochen sprechen, fachliche Ausdrücke um sich werfen. Es hört ja niemand zu. Dann haben wir Parlament, das ist dann schon ein bisschen etwas aufgelockerter. Aber wenn man sich dann direkt als Politiker ans Volk wendet, unterrichtet, was ist es jetzt, wie richten oder wenden? Ich wende mich ans Volk. Dann muss ich wieder eine andere Sprache aufsetzen, oder?
Selbstverständlich, natürlich. Also Demokratie heißt, aus dem Griechischen übersetzt, wörtlich übersetzt, Herrschaft der Laien. Ja, der Demos, das ist das Volk, das sind die Laien, die keine Fachleute sind. Und typisch für eine Demokratie ist, dass das Volk der Souverän ist. Und man muss nicht eine bestimmte Bildung haben, man muss nicht einen bestimmten Hintergrund haben, weder finanziell noch intellektuell, um der Souverän zu sein, um ein Wähler zu sein. Und das ist richtig so. Und deswegen haben Politiker und Politikerinnen, wenn sie sich tatsächlich an ihre Wähler oder potenziellen Wähler wenden, versuchen sie möglichst volkstümlich zu sprechen. Sie versuchen wirklich, also die Wähler da abzuholen, wo sie glauben, dass die Wähler stehen. Ja? Und das ist dann häufig jedenfalls in den Gegenden des deutschsprachigen Gebietes, wo Dialekt mehr gesprochen wird, manchmal tatsächlich auch im Dialekt. Ja? Also es geht dann Soundbites, um Zitate, die man tatsächlich dann über Twitter weitergeben kann, die gut in eine Schlagzeile passen. Und die sind dann manchmal so deftig formuliert, dass sie tatsächlich im Dialekt formuliert werden.
Wir kennen noch den Begriff Jargon. Ist das einfach eine andere Bezeichnung für eine Fachsprache oder Sondersprache? Was ist es, ein Jargon?
Im Deutschen hat Jargon eine interessante Sprachgeschichte. Ist natürlich aus dem Französischen entlehnt. Und im 19. und frühen 20. Jahrhundert war das manchmal eine ein bisschen euphemistische Umschreibung für jüdisches Deutsch. Ja, ans Jiddische angelehnte Deutsch. Das heißt, er hat einen antisemitischen Unterton bekommen. Heute verwendet man manchmal Jargon tatsächlich im Sinne von Fachsprache, aber es ist ein bisschen abwertend gemeint. Also Jargon hat so diese Konnotation, ja, ihr redet euren Jargon, den wir nicht verstehen, vielleicht gar nicht verstehen sollen. Ja? Also Fachsprache ist eher ein neutraler Ausdruck für Sprache, die tatsächlich für die fachliche Kommunikation verwendet wird. Und Jargon hat, und da wäre vielleicht eine ganz gute Überleitung, ein bisschen was mit Gruppensprache zu tun. Also manche Fachsprachen haben natürlich vor allem für Laien die Funktion, den Laien zu sagen, das ist nicht dein Fachgebiet, lass die Fachleute darüber verhandeln. Du bist besser aufgehoben, wenn du deinen Rechtsanwalt sprechen lässt, als selber zu sprechen zum Beispiel. Ja? Oder du bist besser aufgehoben, wenn dein Hausarzt dem Facharzt sagt, was mit dir los ist, anstatt dass du zum Facharzt gehst und nochmal sagst, was los ist. Das heißt, jede Art von Fachsprache ist auch ein bisschen eine Gruppensprache, und jede Gruppensprache hat die Funktion, die Gruppe nach innen zusammenzuhalten und nach außen ein bisschen abzuschirmen. Und das merkt man besonders bei spezifischen Gruppensprachen wie Sondersprachen. Und das sind häufig Sprachen, die ein bisschen geheimsprachlichen Charakter haben. Ja, also ein Beispiel ist die Jugendsprache. Jugendsprache entwickelt sich so schnell, dass es furchtbar schwierig ist, sie zu kodifizieren. In dem Moment, wo man sie aufgeschrieben hat, hat sie sich schon wieder verändert. Ich spreche da oft mit meinen Studierenden darüber, die 19, 20, 21 sind und frage, wie ihre jüngeren Geschwister sprechen. Und die sprechen schon wieder ganz anders. Also Jugendsprache ändert sich radikal. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Jugend sich abgrenzen will von allem, was nicht mehr jung ist. Andere Sondersprachen im Deutschen sehr, sehr bekannt sind historische Sondersprachen wie das Rotwelsche. Ich weiß nicht, ob du vom Rotwelschen schon gehört hast. Das ist die alte Nein. Sprache der Vagranten, der Diebe, der wandernden Gesellen. Im Englischen gibt es Thieves' Cant zum Beispiel. Es gibt Polari, das war ursprünglich die Sprache der Leute, die auf Karnevals rumgereist sind. Polari kommt vom italienischen Parlare, aber ist eine englische Form und ist dann im Anfang des 20. Jahrhunderts sehr, sehr stark im Vereinigten Königreich, in Großbritannien, zu einer Sondersprache von homosexuellen Männern geworden, als Homosexualität noch strafbar war zum Beispiel. Also um sich abzuschirmen ein bisschen von möglichen Polizeispitzeln spricht man eine Sondersprache. Und das Rotwelsche ist eine dieser in Europa sehr weit verbreiteten Sondersprachen, die mit der Zusammensetzung der Wandernden, der Vagranten zu tun hatten. Das waren zum einen waren das Sinti und Roma, das heißt, wir haben viele Wörter aus den sogenannten Zigeunersprachen im Rotwelschen. Das waren häufig Juden, die sich nicht niederlassen durften, zweite, dritte Kinder von Juden, die nur für das erste Kind eine Niederlassungserlaubnis bekommen hatten, die in vielen Berufen nicht arbeiten durften, also eher wandernde Berufe ausgeübt haben. Das waren das heißt, wir haben Ausdrücke aus dem Jiddischen natürlich, aus dem Hebräischen. Wir haben auch Ausdrücke aus dem Lateinischen, weil viele fahrende Studierende auch zum fahrenden Volk gehörten. Ja? Und die Studentensprache war sehr stark lateinisch beeinflusst. Das Rotwelsche ist inzwischen eine relativ historische Sprache, wird wenig gesprochen. Es gab sehr, sehr viele verschiedene Dialekte davon, aber viele Wörter aus dem Rotwelschen sind ins Deutsche eingedrungen, wie zum Beispiel der weiß, wo der Bartel den Most holt. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das hat also nichts mit Most zu tun, sondern Most ist das gleiche wie Moos für Geld, kommt von einem hebräischen Wort, das Münze bedeutet, und Bars im Jiddischen ist Eisen. Das heißt, der weiß, wo das Brecheisen das Geld holt.
Aha,
ja? Oder guten Rutsch, das kennst du vielleicht.
Ja,
nicht? Und die Volksetymologie, also wie man sich das oft erklärt, ist, naja, im Winter ist es halt, gibt's eisig und dann rutscht man halt ins neue Jahr. Aber das kommt ursprünglich vom jiddischen Rosh. Im Hebräischen Rosh Hashanah bedeutet das neue Jahr. Rosh bedeutet Anfang oder Kopf. Und Juden haben sich einen guten Rosh gewünscht und daher ist dann einen guten Rutsch gekommen. Oder eben Pennen für Schlafen, das hast du vielleicht schon gehört. Mhm. Das kommt aus der Studentensprache ursprünglich. Penne heißt auf Lateinisch die Feder. Also wenn man sich ins Federbett legt oder die Schule, die Penne, auch mit der Feder schreiben. Also die Sachen sind inzwischen in die deutsche Allgemeinsprache eingedrungen und Bestandteil der deutschen Sprache geworden, aber sie kommen ursprünglich aus solchen Sondersprachen.
Fach- und Sondersprachen, also sehr interessant. Also die deutsche Sprache wirklich eine komplexe Sprache. Wir könnten fast noch einen zweiten Teil machen über Fach- und Sondersprachen. Mal gucken, ob wir das tun. Aber das war mal heute ein kleines Geheimnis, das wir hier gelüftet haben. Wie drückt man sich am besten in welcher Gesellschaft aus? Das war also Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Mit Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Universität Melbourne. Besten Dank und bis zum nächsten Mal, Leo.
Bis zum nächsten Mal.